ARD.
Das ist die logische Konsequenz von, für was bin ich angetreten? Nämlich für die Jugendlichen, um für die irgendwie gut zu sein, um denen irgendwie Bildung zu vermitteln. Und das geht offensichtlich dann nur so, wenn ich Mensch bin und mein Gegenüber als Mensch wahrnehme.
Die Schule brennt. Der Bildungspodcast mit Bob Blume. In der heutigen Folge sprechen wir über das Bildungssystem aus einer besonderen Perspektive, der Werkrealschule. Unser Gast Matthias Zeitler ist Lehrer an einer Werkrealschule und hat das Buch Schule Backstage geschrieben. Darin gewährt er einen Einblick in den Schulalltag und die Herausforderungen, die insbesondere diese Schulform mit sich bringt. Zudem betreibt er den gleichnamigen Podcast Schule Backstage, in dem er regelmäßig über aktuelle bildungspolitische Themen und seine Erfahrungen und die der Gäste aus dem Lehreralltag oder eben Schülerinnenalltag spricht. Lieber Matthias, danke, dass du dir heute Zeit genommen hast.
Vielen Dank, dass ich da sein darf, mein Lieber.
Als kleine Einstiegsfrage, brauchen wir noch Werkrealschulen, die natürlich in anderen Bundesländern anders heißen, zum Beispiel Mittelschule, Oberschule oder als aussterbender Name Hauptschule?
Und die kurze Antwort ist ja, aber ich finde es sehr, sehr schön, dass du dieses noch eigentlich mit reingebracht hast. Denn so wie das Bildungssystem jetzt ist, brauchen wir die Werkrealschule, die Hauptschule, wie sie auch immer eben heißen, wie du gesagt hast, definitiv noch, weil die Jugendlichen, die Schüler und Schülerinnen sind halt noch da, die genau diese Schulart dann momentan eben noch brauchen.
Ich habe das auch deshalb gefragt, weil sich meine Perspektive darauf so ein kleines bisschen geändert hat. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich mit einer Lehrerkollegin, die mit mir auch im Bildungsrat von unten war, mit der Susanne Posselt, gesprochen habe bei einem Gartenfest und gesagt habe, eigentlich fände ich die Dreigliedrigkeit gar nicht so schlecht, wenn sie einlösen würde, was sie im Schulgesetz verankert, nämlich eine Förderung der Kinder und Jugendlichen im jeweiligen Bereich. Also ne, wenn wir das jetzt mal ein bisschen holzschnittartig machen, von der eher praktischen Werkrealschule über die eher duale Realschule, über die eher wissenschaftspropedeutische gymnasiale Oberstufe. Und Susanne sagte damals etwas, wo ich auch hintendiere, nämlich zu sagen, naja, aber das ist ja nicht so, sondern die Werkrealschulen oder wie auch immer sie dann in anderen Bundesländern heißen, Werkrealschule, der Begriff kommt, glaube ich, genuin aus Baden-Württemberg, mutiert diese Schulform zu einer Restschule. Und Restschule eben gar nicht, weil sozusagen die Lehrkräfte schlechter werden oder das Angebot schlechter wäre, sondern weil sich alle, die es irgendwie den Kindern ermöglichen können, aufs Gymnasium konzentrieren und so dann der Zugang zum Gymnasium eher eine Frage nach Strategien der Eltern wird, als zu einer Frage von Talent oder sonstigem.
Genau darin, glaube ich, steckt das Problem, dass wir eine Wertschätzung brauchen für alle Schularten, die wir jetzt momentan noch haben. Und für alle Abschlüsse und dass wir da wieder gesellschaftlich hinkommen, dass eben so ein Hauptschulabschluss, ein Realschulabschluss genauso viel wert ist wie ein Abitur, weil was wir ja auch erleben ist, dass wir dann Abiturienten haben, die dann in den Lehrberuf gehen, wo sie eigentlich vielleicht gar kein Abi bräuchten, das aber nur gemacht haben, weil ja die Betriebe dann sagen, oh ja, der hat Abitur, den nehmen wir mal, der hat bessere in Anführungszeichen Noten, dann aber feststellen, oh, der ist aber gar nicht so praktisch veranlagt. Mhm. Ja, das Problem ist nämlich, dass die Jugendlichen das auch merken. Und die Jugendlichen dann sagen, naja, was sollen wir denn reißen? Wir sind ja eh nichts wert. O-Ton von Jugendlichen. Und das finde ich eigentlich super schlimm. Das nächste, was ich wahrnehme, ist, dass Schülerinnen und Schüler, die auf der Realschule dann zum Beispiel sind, in Klasse 7, 8, dann wieder auf die Hauptschule gehen, dann völlig demotiviert sind, weil sie ja im System runterfallen, in Anführungszeichen. Und die dann wieder aufzubauen, ist wirklich Schwerstarbeit. Und da merken wir, ich sage jetzt Hauptschullehrer, eben schon, dass es da eben eine andere Förderung bedarf. Und die dürfen wir halt nicht aus dem Blick verlieren.
War das, um jetzt nochmal ganz kurz einen Schritt zurück machen, auch der Grund, warum du dieses Buch geschrieben hast? Also die Frage zu stellen, unabhängig davon, dass wir an ganz vielen Stellen innerhalb dieses wirklich komplexen Systems was verändern können, wäre es doch auch erstmal gut, den Blick auf die Jugendlichen zu richten, auf die Eltern zu richten und ihnen Leitlinien zu geben, wie man mit der jetzigen Situation auch umgehen kann.
Absolut. Also genau das ist das Ziel gewesen in dieser Version des Buches. Man muss aber dazu sagen, dass das Buch eigentlich ein ganz anderes war, als ich es mal geschrieben hatte. Das hatte schon sehr den Blick auf die Hauptschule, eben zu zeigen, hey, wir haben da einfach verdammt coole Jugendliche und wir sind eben nicht der Rest. Das sind nicht nur Assis, die da hingehen und so einfach mal mit diesen ganzen Mythen aufzuräumen. Und dann hatte ich das Buch geschrieben und habe es zusammen mit dem Autorenagenten an Verlage geschrieben und die Reaktion war überall gleich. Das ist ein tolles Buch, ein wichtiges Buch, das ist so positiv geschrieben, aber das kauft niemand, weil das ist zu positiv und außerdem kommt das Wort Hauptschule so oft vor und damit will sich ja niemand beschäftigen. Und dann habe ich gedacht, nein, aber genau das ist das. Ne? Ich wollte ja raus aus dieser Stigmatisierung. Ja, und dann habe ich das ad acta gelegt, habe ein halbes Jahr lang Wut gesammelt, habe einen Auf-die-Fresse-Titel geschrieben, den die Verlage wollten. Und dann kam der Humboldt-Verlag und hat gesagt, so, jetzt machen wir es wieder nett und auf Eltern getrimmt. Und das fand ich richtig gut, weil das hat so kanalisiert, was ich eigentlich sagen wollte.
Also ein trojanisches Pferd im positiven Sinne.
Ja, genau.
Über diesen Mythos würde ich gleich gerne nochmal mit dir sprechen. Aber zunächst einmal würde ich nochmal in Richtung der Alternativschulformen kommen. Denn die Rufe nach einem gemeinsamen Lernen werden ja lauter. Haupt-, Werkreal- und Real- und Gemeinschaftsschulen zu so einer Art Sekundarschule zusammenzuführen. Dieses Konzept für eine Schulstruktur in Baden-Württemberg hat eine unabhängige Arbeitsgruppe mit Unterstützung der Robert-Bosch-Stiftung erarbeitet und in einem Beitrag von SWR Wissen vom 26.06.2024 wird das Konzept vorgestellt. Hören wir da mal rein.
Noch gibt es Haupt- und Werkrealschulen, Realschule und Gemeinschaftsschulen. Noch geht es nach dem Willen einer unabhängigen Arbeitsgruppe mit Unterstützung der Robert-Bosch-Stiftung, dann soll es neben dem Gymnasium nur noch eine Schulform geben, und zwar eine neue Form der Sekundarschule. Anja Braun hat sich die Empfehlungen angeschaut und berichtet, wie diese neue Schule aussehen soll.
Eine starke und geeinte Sekundarschule, in der alle nicht-gymnasialen Sekundarschulen zusammengefasst werden, das hält die Expertengruppe für notwendig, um die steigende Unwucht im Schulsystem Baden-Württembergs aufzufangen. Denn mit der beschlossenen Rückkehr zum Abitur nach 9 Jahren werde das Gymnasium weiter aufgewertet und attraktiver gemacht. Gleichzeitig würden die anderen Sekundarschularten deutlich stärker unter sozialen und pädagogischen Herausforderungen leiden, sei es durch Flucht und Migration, aber auch durch den Lehrkräftemangel. Um diese bereits bestehende Schieflage auszugleichen, schlägt die Arbeitsgruppe vor, alle nicht-gymnasialen Schularten in Baden-Württemberg zusammenzufassen. Das bedeutet, Haupt- und Werkrealschule, Realschule und Gemeinschaftsschule sollen in einer neuen Sekundarschule aufgehen. In dem dann nur zweiteiligen Schulsystem sei es einfacher, auf soziale Herausforderungen zu reagieren und Schieflagen auszugleichen, so das 14-köpfige Expertenteam aus Wissenschaft, Forschung und Schulpraxis. Das würden Beispiele im nationalen und internationalen Bereich zeigen. Dabei soll die neue Sekundarschule inklusiv sein und alle bisher in Baden-Württemberg anerkannten Abschlüsse anbieten, vom Hauptschulabschluss bis hin zum Abitur. Außerdem soll sie verbindlich als Ganztagsschule organisiert werden und mit multiprofessionellen Teams verwirklicht werden. Ihr Schwerpunkt soll der professionelle Umgang mit der Heterogenität ihrer Schülerinnen und Schüler sein. Schon ab der 5. Klasse soll es berufs- und arbeitsweltbezogene Angebote geben, die den Jugendlichen die Möglichkeit einer dualen Ausbildung und der anschließenden betrieblichen Weiterbildung aufzeigt. Doch erst ab Klasse 7 soll in der neuen Sekundarschule dann differenziert werden, also überlegt werden, welchen Abschluss die einzelnen Schülerinnen und Schüler anstreben möchten. Um ihre Ziele zu erreichen, müsse die neue Sekundarschule aber eine sehr gute personelle und auch sachliche Ausstattung erhalten. Das Bildungsexpertenteam empfiehlt auch, die neue Sekundarschule in einem zeitlich definierten und klar gegliederten Prozess einzuführen. Sie gehen von einer 4-jährigen Vorbereitungszeit aus.
Du hast gerade von der Aufwertung der Werkrealschule gesprochen. Ergibt sich deine Sicht auf eine solche Sekundarschule, die quasi als einzige Schulform neben dem Gymnasium existiert, dann von alleine? Oder wie wäre deine Perspektive auf eine solche Zusammenlegung?
Ich habe damit echt ein Problem. Also ich kann den Sinn dahinter verstehen und ich gehe schon auch mit, dass es eigentlich sinnvoll wäre, möglichst lange zusammenzulernen. Aber das, was da dann gemacht wird, ist eigentlich eine Eliteschule, sage ich jetzt mal. Das ist Gymnasium. Und dann haben wir die Sekundarschule als schon wieder der Rest. Da geht dann alles andere hin. Mhm. Ja, da haben wir zwar dann wieder die Mittelschüler und die Hauptschüler dann zwar zusammen, aber irgendwie gefühlt habe ich so die Angst, könnte genau das Gleiche wieder passieren. Das heißt, nochmal, wir müssen davon weg zu sagen, das Gymnasium ist das Allheilmittel. Ich wäre voll dabei, wenn wir sagen, wir machen eine Schule für alle. Und lerne möglichst lange zusammen. Aber, und jetzt kommt's, auch da wieder brauchen wir, das ist schon so oft besprochen, das ist ja eine Binsenweisheit, wir brauchen mehr Lehrkräfte, damit wir alle auch dementsprechend fördern in kleinen Klassen. Und was wir halt im Speziellen an den Hauptschulen merken, ist, wir brauchen dieses Klassenlehrerprinzip, diese extreme Bindung an eine Lehrkraft in möglichst vielen Fächern.
Beziehung spielt in deinem Buch eine ganz große Rolle, ja.
Genau. Und die brauchen die extrem. Also das müssen wir dann da irgendwie in dieses Konzept mit einarbeiten. Und auch die Gemeinschaftsschulen haben ihre Daseinsberechtigung definitiv. Und auch da merken wir aber, dass viele dann auch wieder das nicht packen, weil sie dann mit dem selbstständigen Arbeiten nicht klarkommen, weil sie mit der Feedback-Kultur nicht klarkommen, weil das denen zu schwammig ist. Und auch da wieder, es gibt gute und schlechte Gemeinschaftsschulen, genauso wie in allen Schularten, ne? Und insofern, und deshalb, um auf den Anfang zurückzukommen, glaube ich, so wie es jetzt ist, brauchen wir noch alle Schularten.
Was ich schön fände, wäre mal eine Innensicht der Besonderheiten der Werkrealschule, und zwar jetzt mal nicht mit diesem Stigma, sondern aus deiner Perspektive als Lehrkraft. Wie erlebst du deine Arbeit an der Werkrealschule ganz konkret?
Unheimlich sinnstiftend, weil wir schulmüde Jugendliche oder Schülerinnen und Schüler erstmal aufbauen. So, die kommen in Klasse 5. Sehr demotiviert, so mit dem Bild, ach, wir können eh nichts und wir haben jetzt 4 Jahre lang gesehen, was andere besser können, aber nicht das, was wir eigentlich können.
Ganz kurz, das ist interessant. Also das heißt, du hast es gerade schon gesagt, die kommen da schon rein mit dem Bild, was ihnen mitgegeben wird. Also im Grunde genommen, du hast es nicht geschafft, deshalb bist du jetzt auf dieser Schule.
Genau. Und das wird so lange so sein, wie sich Eltern auf Elternabenden rechtfertigen müssen, warum ihr Kind jetzt nur in Anführungszeichen auf die Hauptschule geht und alle anderen eben nicht. Und da können wir ja gleich noch drüber sprechen, was da in der Grundschule passieren müsste. Aber jetzt, um in diesem Innenleben zu bleiben, dann bauen wir die auf. Dann haben wir aber leider die Pubertät ab Klasse 7, spätestens die dann so reinspielt, die Hormonsuppe kocht über und dann ist mit dem Lernen irgendwie auch so Essig, jetzt mal ganz schwarzmalerisch gedacht. Und dann, wenn die Hormonsuppe wieder so ein bisschen runterkocht, so in 8, 9, ist richtig cooles Lernen möglich. Und dann merken die auf einmal, wow, wir können ja wirklich was reißen. Und diese Aufbauarbeit braucht's. Und wie machen wir das? Naja, indem, dass wir jetzt erstmal ganz arg den Druck rausnehmen, indem dass wir zeigen, hey, ihr seid was wert, ihr könnt was schaffen, wir sehen euch, wir respektieren euch und zwar mehr oder weniger gesamtbiografisch, soweit wir das als Lehrkräfte können.
Erklär mir das. Was heißt gesamtbiografisch? Also dieses mit dem Gesehenwerden, das ist ja ein ganz wichtiger Punkt, das Interesse für die Schülerinnen und Schüler, für ihre Entwicklung und ihr Lernen. Was heißt das, das zu sehen auch gesamtbiografisch und was heißt das konkret für einen Unterrichtszusammenhang zum Beispiel? Oder sagen wir mal größer für einen Lernzusammenhang, denn Unterricht sind ja auch immer nur kleine Ausschnitte. Das geht ja, nehme ich an, über den Unterricht hinaus, dieses Gesamtverständnis.
Ja, genau. Also das hängt damit zusammen, dass wir dann auch mal am Nachmittag über Schulcloud, über den Schulmessenger dann irgendwie mal mit den Schülerinnen und Schülern irgendwie mal sprechen. Woran hakt es denn gerade? Welche Probleme hast du gerade? Warum kannst du dich gerade nicht konzentrieren? Das passiert dann in der Pause. Das passiert mal irgendwie, ich nehme mal Schülerinnen und Schüler raus, wenn ich eine Hohlstunde habe. Und sprech mal mit denen und da kommt man dann an Informationen, was da gerade so passiert. Vielleicht auch in der Familie oder wenn man sich selber zu viel Druck gemacht hat. Und dann eben auch ganz arg wichtig, mit den Eltern zu sprechen, sofern man sie dann bekommt. Ja. Und dann malt sich so langsam so ein Bild. Und dann weiß man, der tickt so und der tickt so. Und ich muss auf den anders eingehen als auf den anderen. Und das meine ich damit. Und so bekommt man dann so Stück für Stück eben so dieses Puzzle zusammengesetzt. Und Im nächsten Schritt bedeutet das aber auch, dass wir uns die Zeit nehmen müssen, Inhalte dann auch zu streichen, weniger zu machen und wo es geht, eben sehr praxisorientiert zu arbeiten.
Kannst du da ein Beispiel geben?
Ja, anstatt zu sagen, hier ist die Formel für den Flächeninhalt eines Quadrates und wie könnte man das jetzt machen? Zum Beispiel stellt euch vor, ihr seid Fliesenleger, hier ist ein Zollstock, messt mal den Raum aus. Mhm. So, und das als Teamaufgabe zu lösen, ist schon ziemlich lustig, weil man hat ja dann vielleicht nur ein oder zwei Zollstöcke gerade mal parat und dann heißt es, oh, die sind ja nur 2 Meter lang. Ja, wie mache ich denn das jetzt? Ach, da muss einer den Finger vielleicht halten und dann muss ich den Zollstock weiterschieben.
Weißt
so.
Du, Matthias, was ich so gleichzeitig im besten Sinne merkwürdig daran finde, ja, das merkenswürdig, ist, dass du Dinge besprichst, von denen ich sagen würde, ich würde gar nicht verstehen, warum das im Gymnasium nicht so sein sollte. Du sprichst über Relevanz. Also, wieso sollte ich den Flächeninhalt bestimmen? Was hat der Flächeninhalt mit mir zu tun? Was hat eine Formel mit mir zu tun? Ab dem Zeitpunkt, wo ich mich da hingekniet habe und denke, wenn ich die Scheiße jetzt die ganze Zeit auf diese Weise ausmesse, dann bin ich ja morgen noch da. Wie könnte man das denn anders machen? Das ist ein Problem. Wie können wir dieses Problem lösen? Ich bin kein Mathematiker, aber jedenfalls könnte eine Formel dabei helfen, dass ich sozusagen nur einmal was ausmessen muss und möglicherweise den Rest, der Rest sich daraus ergibt und so weiter. Das sind doch eigentlich Dinge, wo ich jetzt sagen würde, das müsste in jeder Schulform so, das ist doch ein Learning by Doing, wie John Dewey es geprägt hat, irgendwie vor 200 Jahren, oder nicht?
Ja, natürlich. Aber das Problem ist doch an allen Schularten, dass der Bildungsplan so vollgepackt ist, dass wir uns das teilweise gar nicht trauen, uns diese Zeit zu nehmen. Ich habe jetzt mit meiner Abschlussklasse, Klasse 9, eine Dreiviertelstunde lang über Synonyme diskutiert, aber deren unterschiedliche Bedeutung in der Interpretation, also zum Beispiel Gruppe, Bande, Clique, Team. So, und da haben wir verstanden, ah ja, das ist eine Gruppe von Menschen. Aber irgendwie sind die ja alle unterschiedlich. Und dann, also wir haben jetzt nicht 45 Minuten über diese Begriffe gesprochen, aber auch über andere. Und am Ende der Stunde hatte ich das Gefühl, die haben verstanden, was Synonyme sind und warum es wichtig ist, darin einen Unterschied zu machen. Also zum Beispiel, wenn wir einen Text analysieren, dass das ja schon was anderes ist, wenn ich von einer Bande spreche oder von einem Team spreche. Und das haben die verstanden. So, ach so, ja, cool. Und dann haben sie aber gesagt, aber wir haben doch jetzt gar nichts aufgeschrieben in der Stunde. Sag ich, ja, macht da nichts. Aber da oben ist doch jetzt was passiert seit 45 Minuten.
Und das ist ja das, was wir, wenn ich das jetzt mal so ein bisschen pathetisch sagen darf, auch als Bildung verstehen, die die Welt begreifen lässt, weil dann plötzlich klar ist, es ist ein Unterschied, ob ich von einem Flüchtlingsteam, einer Flüchtlingsgruppe, einer Flüchtlingsbande spreche. Also, ne, was weiß ich, auf dem Gymnasium wird man dann vielleicht, oder ich weiß gar nicht, ob man das jetzt in der Form sagen würde, aber wird man dann den Begriff Framing noch einführen oder so, vielleicht bei dir auch, aber es ist ja sogar noch mehr als Texterörterung, sondern es ist letztendlich, wenn es sich festgesetzt hat, das Verständnis einer Welt, mit der wir ja umgeben sind. Warum ist es, in dem Fall wird es vielleicht mal irgendwann um Metaphern gehen, wieso ist es vielleicht problematisch, von einer Flüchtlingsschwemme zu sprechen? Warum ist der Begriff Flüchtling was anderes als Geflüchteter? Könnte man ja sagen, naja, Wörter, die können wir doch einfach austauschen. Nein, Synonyme bedeuten was anderes.
Genau.
Gleichzeitig sagst du in deinem Buch und auch im Podcast mit den Menschen, mit denen du sprichst, aber dass es schon auch besonders vielfältige Bedürfnisse und natürlich dann auch Potenziale gibt. Kannst du das konkretisieren? Also geht es da um die Voraussetzung? Geht es darum, dann noch mehr dorthin zu gehen, wo die Schülerinnen und Schüler stehen, wo sie, naja, wie es immer so schön heißt, abgeholt werden müssen?
Auf jeden Fall. Und ich merke das immer wieder, wie unterschiedlich die Lernvoraussetzungen auch eben zu Hause sind. Ja, also da gibt es natürlich dann die Familien, die mit 4 Kindern in, keine Ahnung, 3-4 Zimmer Wohnungen leben und du denkst dir so, ja, da kann Lernen zu Hause ja nicht funktionieren, da ist ja ständig was los. Und dann hast du das Gegenteil, wo du Eltern hast, die sich dann da zusammen nochmal irgendwie versuchen hinzusetzen und zu lernen. Also das ist schon mal wichtig zu sehen. Und da wird man dann ziemlich schnell merken, zum Beispiel, dass Hausaufgaben eigentlich so keinen Sinn machen, weil es ja einfach die Bildungsungerechtigkeit, hast du ja auch schon oft besprochen, dann noch mehr hervorhebt. So, also das heißt, wir brauchen diese Übungszeit in der Schule. Die unterschiedlichen Voraussetzungen bedeutet aber auch, haben die das Verständnis der Sprache überhaupt? Auch die Eltern. Und haben die überhaupt die Möglichkeit, aus ihrer Gegenwartsperspektive rauszukommen und in die Möglichkeitsperspektive reinzugehen? Also Stichwort, warum ist das Praktikum sinnvoll? Warum soll ich denn überhaupt lernen? Weil ich vielleicht in ein paar Jahren eine Ausbildung haben will. Viele haben diese Perspektive gar nicht, weil es bei denen darum nur geht. Und jetzt können wir unseren beiden geschätzten Aladin Elmar Falani zitieren, die eben nur sehen, naja, wir müssen ja den morgigen Tag oder übermorgen noch irgendwie überleben. Und darauf konzentriert sich sozusagen
Das würde ich
alles.
Gerne ein bisschen ausführen, weil das ja eine ganz wichtige Passage aus Mythos Bildung ist, in der, wenn ich das hoffentlich recht erinnere, gesagt wird, nun ja, Partizipation, wie zum Beispiel bei Fridays for Future, bei jungen Menschen, was ja als quasi Beleg genommen werden kann. Also es geht doch, die jungen Leute können sich aktiv an den Geschehnissen der Welt, können an denen partizipieren, ist ja nur dann möglich, wenn du den Luxus hast, in eine Zukunft zu blicken, die über den morgigen Tag hinausgeht. Wenn du aber nicht weißt, was du zu Abend isst, wenn du auf deinen Bruder aufpassen musst, weil deine Eltern so lange arbeiten, weil sie sonst nicht genug Geld haben, die Miete zu bezahlen, dann ist es dir gar nicht möglich, eine solche Möglichkeitsform, wie du gerade gesagt hast, zu entwickeln, weil die unmittelbaren Probleme deines Alltags dich so sehr einnehmen, dass du diesen Luxus der erstmal Zukunft, deiner eigenen Zukunft und dann ist ja noch viel mehr, der Zukunft des Planeten überhaupt gar nicht auf dem Schirm haben kannst, weil was haben wir eigentlich heute Abend zu essen?
Genau, und mir fällt da gerade ein Schüler ein, der nicht zur Schule erschienen ist und ich habe den Vater angerufen und dann habe ich gefragt, was ist denn los, ist Ihr Sohn krank? Nein, er passt auf das kleine Geschwisterchen auf, weil der Vater ist jetzt mit der Mutter im Krankenhaus. Sag, oh Gott, ich will Sie gar nicht weiter stören, wünsche Ihnen alles Gute, weiß ich Bescheid, ist zu Hause. Dann habe ich den Schüler angerufen und habe gesagt, sag mal, was ist denn los? Muss ich mir Sorgen machen? Wie geht's deiner Mama? Nö, alles gut, sagt er. Die hat heute nur die Geburt gehabt von einem weiteren Geschwisterchen. Und ich so, oh Gott, ist ja völlig klar, dass dein Papa da nicht dran denkt, an dem Tag jetzt ausgerechnet anzurufen. Dann sag ich, aber dann sag du mir doch nächstes Mal einfach gerne Bescheid, wo du steckst. Ja, aber eben, da haben wir genau den Fall, dann muss eben der große Bruder auf die Kleinen eben aufpassen. So, weil sie es anders einfach nicht hinbekommen.
Das, wovon du sprichst, also Schüler rausnehmen, mit ihnen sprechen darüber, wie es ihnen gerade geht, in Hohlstunden, wie du sagst, die Eltern mit einzubeziehen, zu Hause anzurufen und so weiter. Sind das alles Konsequenzen aus deinem individuellen Nachdenken darüber, wie Schule funktioniert, oder ist das in dem Fall bei euch auch konzeptionell angelegt? Denn ich sag kurz, wie ich zu dieser Fragestellung komme. Es gibt ja auch einfach Kolleginnen und Kollegen, gerade im Bereich von Schulen, die jetzt keine Hauptschulen sein müssen, aber sagen wir mal in sozial schwieriger Lage, die aufgeben. Die sagen, ich krieg's nicht unter Kontrolle, ich schaffe es nicht. Oder, also und zwar aus verschiedensten Gründen, entweder weil man selbst ja vielleicht sozusagen diese Nahbarkeit gar nicht hat oder weil man allen gerecht werden will und sich damit in den Burnout arbeitet und so weiter. Und bei dir klingt das ja so, als wenn es ein sehr pragmatischer Zugang ist. Also zu sagen, wir wissen, mit wem wir es zu tun haben, also zum Beispiel mit jungen Menschen, die erstmal aufgebaut werden müssen, die wir überhaupt erst in ihr Potenzial bringen müssen und so weiter. Also wie gesagt, ist das etwas Individuelles oder gibt es bei euch oder bei anderen Schulen, mit denen du, also mit Leuten, mit denen du sprichst, auch konzeptionelle Dinge? Denn ansonsten bleibt es ja am Lehrer selbst hängen zu sagen, es ist einfach zu viel, ich muss mutig sein und weniger Stoff machen, um die Schülerinnen und Schüler mitnehmen zu können.
Und das Schlimme ist, ich glaube, zweiteres ist der Fall. Also ich kenne keine konzeptionellen Verankerungen, die in diese Richtung gehen. Aber ich glaube, dass jeder jetzt speziell an unserer Schulart irgendwie Überzeugungstäter ist oder eben war. Ich kann jede Lehrkraft verstehen, die sagt, ich kann es nicht mehr heben. Es ist einfach too much. Du hast gefragt, woher das bei mir kommt. Bei mir kommt das einfach irgendwie, das ist die logische Konsequenz von, für was bin ich angetreten? Nämlich für die Jugendlichen, um für die irgendwie gut zu sein, um denen irgendwie Bildung zu vermitteln. Und das geht offensichtlich dann nur so, wenn ich Mensch bin und mein Gegenüber als Mensch wahrnehme. Das ist die logische Konsequenz daraus. Eine schöne Frage, komme ich jetzt gerade so drauf, ja.
Ich frage die Frage deshalb auch, weil ich ja grundsätzlich die These vertrete, dass strukturelle Probleme des Bildungssystems oftmals individuell gelöst werden müssen. Mhm. Ich weiß, schöne Grüße an Kai Marz, er hat das sehr verkürzt wahrgenommen, als ich dieses damalige Gutachten der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission darauf runtergebrochen habe, zu sagen, okay, auf der einen Seite sollen wir mehr arbeiten, aber dann Yoga-Übungen machen. Das hat als Metapher nur einfach sehr schön funktioniert, denn das, was du gesagt hast, dass eigentlich zu viel da ist dafür, was eigentlich wichtig ist, das bringt ja jeden in die prekäre Situation, selbst eine Entscheidung zu treffen. Also die Entscheidung, so zu tun, als könne man alles abarbeiten, was ja nie möglich ist. Also es gibt einfach zu viel und daran zu zerbrechen. Oder die Entscheidung zu sagen, ich konzentriere mich radikal auf die Kinder und Jugendlichen. Und wenn sie dann eine Formel nicht gemacht haben, einen Inhalt nicht gemacht haben und so, dann ist das so. Aber die Formel und den Inhalt, die kann man, wenn man in einer Beziehung ist, die sozusagen inspiriert und motiviert, immer noch nachholen. Ja, also genau das. Du hast mit Theresa Schopper, unserer baden-württembergischen Bildungsministerin, gesprochen. Ich habe das Gespräch eher als sehr zugewandt erlebt. Man hätte ja auch noch konfrontativer sein können und das ist jetzt keine Kritik, denn bei mir ist es genauso, wenn ich Leute einlade, kann ich nicht sie erst einladen und dann völlig rund machen. Aber hast du das Gefühl, dass genau dieser Widerspruch politisch zumindest erkannt wird?
Ja, ich habe das Gefühl, dass erkannt wird, aber dass nicht genug dafür getan wird, um das Ganze aufzuheben. Denn so wie du ja auch gesagt hast, man braucht immer ein bisschen Mut, um dann diese Wege zu gehen, wie ich sie gerade beschrieben habe. Und ich würde gerne noch eins anfügen wollen, weil du gesagt hast, so ja, man kann sich ja dafür entscheiden oder dagegen, wie man damit umgeht. Mein Ding ist so, ich kann natürlich versuchen, auf Teufel komm raus, den Stoff durchzubringen und mich dann wundern, warum die Jugendlichen es nicht verstanden haben, wenn ich sie nicht wahrgenommen habe. Und daran kann ich zerbrechen. Ich kann es aber auch anders machen und kann verstehen, damit die überhaupt anfangen zu lernen, muss ich den Schritt gehen, um zu sagen, hey, was braucht ihr denn, um euch, vielleicht ein bisschen esoterisch jetzt gesagt, um euch wohlzufühlen? Also diese Grundbedürfnisse erstmal abzustecken. Was braucht ihr, um gut lernen zu können? Und das ist bei jeder Klasse dann wieder ein bisschen unterschiedlich. Welchen Raum braucht ihr, welche Arbeitsformen braucht ihr und so weiter. Und wenn ich das nicht mache, dann brauche ich mich nachher auch nicht wundern, dass das irgendwie nicht verstanden wird. Und das wiederum geht nicht in die politischen Köpfe rein, dass das eigentlich das Maß aller Dinge sein muss. Dass dafür Zeit gebraucht wird. Also ich mache, wenn ich eine neue Klasse übernehme, 1-2 Wochen lang erstmal gar nichts an Inhalten, sondern wir lernen uns kennen. Und wenn ich dann merke, nach 1,5 Wochen haben sie genug davon und ich kenne die jetzt so, dass wir mal langsam anfangen können, dann ist gut. Und dann werde ich oftmals so gefragt, ja, aber holst du denn da den Stoff rein? Sag ich, das Wichtigste auf jeden Fall. Also ich bekomme das schon durch, weil die Zeit, die ich jetzt investiert habe, spare ich mir bei jeder Konfliktdiskussion wieder ein. Da kann ich ja ganz anders reingehen dann.
Ja, ich musste gerade an das Gespräch mit Simone Fleischmann denken, der Vorsitzenden des Bayerischen Lehrerverbandes, die über ihre Zeit als Lehrerin gesprochen hat, dass sie mit einer Klasse ein halbes Jahr gar nicht unterrichtet hat. Ja, sie musste bei den Eltern natürlich anklingeln, sie musste beim Rektor anklingeln, sie musste überall Bescheid sagen. Und sie hat ein halbes Jahr mit denen ganz andere Sachen gemacht. Sie ist in Museen gegangen und so weiter. Man kann die Folge ja nachhören. Aber letzten Endes war die Pointe an der ganzen Geschichte, dass sie gesagt hat, und diese Klasse hat, naja, man könnte jetzt sagen, trotzdem den Abschluss gemacht. Alle haben ihren Realschulabschluss gemacht. Eigentlich müsste man aber sagen, deswegen, weil diese Zeit, die man dort investiert, ja nicht vom Inhalt abgezwackt wird, sondern, das hast du ja gerade auch formuliert, die inhaltliche Aneignung überhaupt erst möglich macht. Weil wenn ich nicht weiß, wer du bist und ich auch das Gefühl habe, du interessierst dich nicht für, wer ich eigentlich bin, dann koppelt sich das Lernen ja wirklich von einer persönlichen Relevanz ab und dann, naja, dann kann man es mit Druck machen, mit Sanktionen, mit Tests, mit Angst und so weiter. Aber zu einem richtigen Lernen kommt man dann nicht. Und im schlechtesten Fall wird Lernen dann auch wahrgenommen als etwas, das man auf jeden Fall nach der Schule vermeiden müsste. Und das wiederum ist als Haltung gegenüber einer solchen Gesellschaft, in der wir sind und die ja darauf angewiesen ist, dass junge Menschen übrigens gerade im praktischen Bereich auch Bock haben, was zu machen, ja?
Ja.
Essentiell.
Absolut. Und ich kann mich da erinnern an den Schulleiter einer Schule, einer Hauptschule in Ansbach. Ich habe zwischen Studium und Beginn des Referendariats gearbeitet als mobile Reserve in Bayern. Ist möglich. Und dann wurde ich einer Schule zugewiesen mit einer, ich glaube damals, 7. Klasse. Und der Schulleiter hat damals zu mir gesagt, wissen Sie, es ist mir völlig egal, was Sie in diesem Jahr stoffmäßig, inhaltlich irgendwie schaffen. Diese Klasse ist geprägt von sehr viel Lehrerwechsel, die sind total durch den Wind, die wissen gar nicht, wo sie stehen, wie sie miteinander umgehen. Ihr Lernziel am Ende des Schuljahres ist, machen Sie diese Schulklasse wieder sozial verträglich.
Wow. Okay. Und dann?
Das war Hammer. Und dann bin ich da rein und wir haben Schulandheim gemacht, wir haben Teamspiele gemacht, wir hatten eine ganz schwierige Konstellation zwischen verschiedenen Gruppen und auch einer Schülerin, die verlautet hat, dass sie bisexuell ist und dann erstmal gemobbt wurde. Die wurde dann zur Klassensprecherin, konnte dadurch Selbstbewusstsein tanken. Ja, das war einfach mega. Am Ende des Schuljahres waren wir zusammen ein richtig cooles Team und dann ist Folgendes passiert. Man hat mich abgezogen im Referendariat nach Ingolstadt. Schulleiter und Politiker haben sich versucht stark zu machen, was das denn jetzt soll, dass das jetzt cool wäre, wenn ich die Klasse weitermachen könnte und an der Schule das Referendariat machen könnte. Ist nicht passiert.
Ohne weitere Worte, was das angeht. Aber mit einigen weiteren Worten, ich musste gerade mit einem Lächeln daran denken, dass ich, als ich 3 Jahre lang an der Realschule gearbeitet habe im Nordschwarzwald, auch eine Werkreal- und Realschulklasse zusammengewürfelt bekommen habe im Fach Ethik. Frag mich nicht, warum ich auch Ethik unterrichten musste, aber jedenfalls, ich habe gesagt, okay, bring it on. Und ich kann mich daran erinnern, dass das Thema Glück war und das waren einfach schwierige Texte zum Thema Glück. Und ich habe gemerkt, also irgendwie mit so einem kognitiven Ansatz, ja, also jetzt lesen wir irgendwie Platon und sprechen darüber, komme ich irgendwie nicht weiter. Und dann habe ich meinen Schulleiter gefragt, was ich denn da machen kann. Und der hat, ich sage jetzt mal auch nicht böse, aber gesagt, machen Sie, was Sie wollen. Und dann habe ich alles umgestellt. Dann habe ich die nämlich Sachen machen lassen, die sie glücklich machen. Und sie waren diejenigen, die den anderen erklärt haben, warum sie das glücklich macht. Und wir haben es gemacht.
Cool.
Wir haben Fußball gespielt, wir haben dreidimensional gezeichnet, wir haben Theaterkampf gemacht, wir haben solche Sachen gemacht. Und natürlich habe ich immer mal wieder sozusagen kleine Stückchen von nicht als solcher erkennbarer Theorie da reingemacht. Also warum macht das jetzt eigentlich glücklich und so weiter?
Ja,
und es war eben nur möglich, eben da auch auf der Grundlage dieser völligen Freiheit, weil eigentlich, glaube ich, hätte es auch keinen gestört, wenn ich da reingegangen wäre und wir gesagt hätten, also wir gucken jetzt jedes Mal einen Film. Aber das war eben etwas, wo ich gerade dran denken musste, dass das in dieser Form. Und das ist übrigens nochmal wichtig, das ist kein Plädoyer für die absolute, man könnte negativ formulieren, Willkür an Dingen, sondern es geht eher um, finde ich, eine Prioritätensetzung. Und ich sage mal, auch Prioritätensetzungen könnte man durchaus strukturell implementieren, wenn man denn dann wollte.
Voll, oh, ich habe gerade Gänsehaut bekommen. Und mir ist dazu noch eingefallen, dass das, was wir zwar jetzt beschrieben haben, das ist ja ein Gefühl von Freiheit und auch vielleicht so, ja, sonst wollen wir Lehrkräfte ja immer die Kontrolle haben, ne? Und das ist so ein bisschen Abgabe von Kontrolle. Auch das wieder erfordert Mut und es geht auch nicht mit jeder Klasse. Also wenn ich jetzt in den Abschlussklassen sage, hey, wir gucken jetzt mal, vor allen Dingen so am Ende des Schuljahres, kurz vor den Prüfungen, sage ich dann immer so, ihr dürft jetzt das machen, wo ihr noch sagt, da haben wir Nachholbedarf. Mhm. Also macht jetzt ja keinen Sinn mehr, wenn ich für alle Schüler nochmal Satzglieder erkläre, wenn 5 dabei sind und sagen, ja, habe ich doch schon längst gecheckt, ich bräuchte jetzt nochmal die Lektüre. So, und das ist ja Freiheit. Und mit dieser Freiheit können unsere Schüler am Anfang ihrer Schulkarriere auf der Schule, also Klasse 5, überhaupt nicht umgehen. Mhm. Sondern die brauchen da das noch sehr, sehr geführt und dann immer so Stück für Stück so ein bisschen mehr Freiheit. Das müssen die erst wieder lernen.
Und, ja? Und das ist für mich eine Erkenntnis, die ich unter anderem von Ferdinand Stäbner bekommen habe in der Folge mit ihm, allerdings mit dem kleinen Malus. Lieber Ferdi, an dieser Stelle schöne Grüße. Dass die wissenschaftliche Erkenntnis über selbstregulierte Lernprozesse auch übersetzt werden muss in konkrete, zumindest Empfehlungen für Lehrkräfte. Dass, wie du es gerade gesagt hast, Lernen ja oftmals als so eine kurzfristige Aneignung von Wissensstücken gesehen wird, die man danach in einem Test ausscheidet. In Wirklichkeit Lernen ja aber als sozialer Prozess gesehen werden muss. Das heißt, das, was du gerade gesagt hast, das habe ich mit meiner 10. Klasse in Deutsch innerhalb von sehr kurzer Zeit jetzt hingekriegt. Mhm. Ich bespreche das aber auch immer wieder. Also das sichtbar zu machen. Das zu sagen, übrigens Leute, ihr wisst, am Anfang habe ich sehr viel geführt, dann noch mehr geführt, die Progression sehr in meiner eigenen Hand gehabt, um immer weiter in eine Situation zu kommen, in der ihr dann autonomer handeln könnt. Und das heißt bei mir jetzt zum Beispiel ganz konkret, ihr könnt euch jetzt die Kolumnen aussuchen nach dem Themengebiet, die ihr möchtet. Natürlich machen wir alle eine Texterörterung. Und plötzlich kommt etwas, was ja sozusagen das Gegenteil von dem ist, was Lehrkräfte denken, was selbstreguliertes Lernen oder offene Lernformen sind, nämlich man ist ja gar nicht überflüssig, sondern man wird viel mehr gebraucht, weil sich plötzlich die Leute melden und sagen, ich habe hier eine spezifische Frage. Diese spezifischen Fragen könnte ich aber gar nicht beantworten, wenn wir immer noch in diesem Gleichschritt werden, wo du gesagt hast, naja gut, du hast die Satzglieder gelernt, aber wir machen jetzt halt Satzglieder, live with it. Ja, ja, 10 genau. Steigen aus, weil sie es gar nicht können, 10 steigen aus, weil sie es schon längst können und du machst Unterricht für 5 Leute. Ja? Ja,
genau, so ist es, ja. Und du hast ja auch schon Schulen hier besprochen in dem Podcast, wo es dann eben dieses freie, selbstständige Lernen geht. Ich eigne mir selber was an und gleichzeitig aber auch Räume, wo es so Inputphasen dann gibt. Und was wir an unserer Schulart jetzt wiederum merken, ist, dass diese Inputphase unerlässlich ist. Die braucht erstmal jeder. Hm. Und dann können sie raus ins Freie aneignen, ins Üben.
Ja.
Ja? Ja. Jetzt habe ich euch gesagt, wie es theoretisch geht. Und jetzt macht mal, probiert euch aus und ich gehe rum und guck, wo hakt's. Und das macht ultra Spaß. Aber diese Einstiegsphase ist eigentlich für alle noch notwendig. Egal in welcher Klasse.
Wir haben in gewisser Weise ja begonnen mit, sagen wir mal, einem etwas abstrakten Bild von Werkrealschule innerhalb der Dreigliedrigkeit, sind gekommen zu den Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler, haben überlegt, was heißt das eigentlich für die konkreten Handlungen, für die Lehrkräfte, für die Schülerinnen und Schüler. Jetzt würde ich gerne, und ich weiß gar nicht, ob es klappt, nochmal die Stufe höher gehen. Und folgendes fragen. In deinem Podcast Schule Backstage sprichst du ja mit auch bekannten Persönlichkeiten, mit Prominenten, da war schon ein Tatort, oder? Ja, da war schon ein Tatortkommissar.
Ja, Axel Prahl, ja. Bob Blume war mal
ja,
da.
Ja, genau. Aber durchaus Leute, durchaus Leute, die ja auch, soweit ich das mitbekommen habe, die erstmal Hauptschule, in der Hauptschule waren.
Ja, ja.
Lässt sich von den Erfahrungen deiner Gäste, die zunächst Hauptschule gemacht haben, so etwas wie eine allgemeine, ich hätte jetzt beinahe gesagt, Wahrheit ableiten? Also ich meine das in dem Sinne vielleicht auch als Ermutigung, dass Leute sagen, also meine Hauptschulzeit hat mir eigentlich auch Dinge mitgegeben, die für mich jetzt oder für meinen Lebensweg total wichtig waren. Gibt es sowas, was man ableiten kann aus den Bildungsbiografien oder aus den Biografien der Menschen, die du eingeladen hast mit Hauptschulabschluss?
Also erstmal muss man sagen, also wenn wir über solche Leute sprechen, wie jetzt eben Axel Prahl, Max Mutzke, der da mit dazugehört, dann könnte man ja immer sagen, ja, das sind ja die Leuchtturmbeispiele. Das ist ja dann sehr schnell auch der Vorwurf da. Was man daraus aber lernen kann, und ich komme gleich zu den weniger leuchtenden Beispielen, ist, dass die Noten erstmal nichts aussagen und auch der Abschluss, weil die sind ja nicht auf dem Hauptschulniveau, sage ich jetzt mal, geblieben, sondern die haben sich ja dann noch weitergebildet. Da ging es ja dann danach irgendwie weiter. Und das ist, glaube ich, das, was ich immer wieder mit rausgenommen habe, dass eben Hauptschule nicht die Endstation ist, sondern dass es weitergeht, dass Noten eigentlich nichts darüber aussagen, was man später mal irgendwie erreichen kann im Leben. So. Das sind die Leuchtturmbeispiele. Es gibt aber auch die Beispiele, auch in dem Podcast, mein Großcousin erzähle ich immer wieder gerne, der ist mit einem Abgangszeugnis von der Hauptschule gegangen und ist jetzt dreifacher Geschäftsführer. Durch seine Malerlehre hat er sich mehrere Betriebe aufgebaut und ist einfach mega erfolgreich. So, das geht auch. Und wenn ich erlebe, dass eine geflüchtete Schülerin, also mit der klassischen Flüchtlingsgeschichte, die man kennt, Iran, Afghanistan, übers Mittelmeer, Brot hat nicht funktioniert und wieder zurück und so weiter. Über Griechenland, hier nach Deutschland, mehrere Flüchtlingslager mitgemacht. Und die kam hier an und konnte in Deutschland nicht, also sowieso überhaupt nicht, schreiben und nicht lesen. Also eine klassische Analphabetin. Und dann kommt die zu uns auf die Schule und boxt sich dadurch, hat sich selber Deutsch beigebracht und geht als Jahrgangsbeste mit der mittleren Reife dann ab nach Klasse 10 und hat die Möglichkeit, danach das Gymnasium zu besuchen. Und so ein toller Mensch, die dann auch noch anderen hilft, sich in einem, und das muss man sich vorstellen, in einem Heimatverein ihres Dorfes engagiert. Wo man denkt, so warte mal, wollen wir mal ganz kurz über den Begriff Heimat diskutieren. Ja, und das habe ich gelernt, dass das alles nichts aussagt, auf welcher Schulart du bist. Mein Großcousin hat gesagt, das ist wie das Qualifying bei der Formel 1. Das ist eigentlich überhaupt nicht entscheidend, von wo du startest, sondern du machst am Ende irgendwie das Rennen.
Grüße gehen raus an alle Politiker, die sagen, Migration würde die Schulen überlasten. Wie wäre es denn mal mit einer Perspektive auf solche Beispiele zu schauen und zu überlegen, wie können wir das noch mehr ermöglichen?
Ja.
Neben deinem Buch Schule Backstage und dem gleichnamigen Podcast, gibt es etwas, was du den Hörerinnen und Hörern noch empfehlen würdest als Lektüre oder auf die Ohren oder Blog oder sonstiges? Man muss dazu sagen, in letzter Zeit gibt es manchmal auch Leute, das finde ich auch total schön, die sagen, ich will gar nichts zum Lesen geben, sondern jemand hat jetzt letztens erst gesagt, geht in eure Schule, sprecht Leute an, die das auch anders machen wollen und so. Das finde ich auch gut. Also sagen wir mal, irgendeine Form des Call to Action.
Also es gibt viele Podcasts, die ich auch gerne höre. Dazu gehört jetzt der, wo wir uns gerade befinden. Dazu gehört auch der Podcast Ich eskaliere gleich von Raphael Kirsch zum Beispiel.
Sag mal kurz einen Satz darüber, damit diejenigen, die zuhören die und Bock haben weiterzuhören, sagen, was wäre da der
Also Schwerpunkt? Raphael ist Krisen- und Konfliktpädagoge und gibt vor allen Dingen sehr kurz und prägnant Tipps, wie man mit, ich sage jetzt mal, schwierigen Eltern und Schülern umgeht. So. Also das wäre mal so eine Empfehlung, aber ansonsten gehe ich jetzt in die Richtung, die du angesprochen hast. Sprecht miteinander. Also wenn ich merke, wenn ich Lesungen mache und im Raum entsteht eine bildungspolitische Diskussion zwischen allen, die an Schule beteiligt sind. Also Lehrkräfte, Schulleiter, Jugendliche, Eltern und so weiter. Alle sprechen auf einmal miteinander und gehen danach nicht, sondern diskutieren weiter. Mhm. Und das ist so das, sprecht wieder mehr miteinander als übereinander. Und damit meine ich auch Politiker. Ich halte überhaupt nichts von Politiker-Bashing. Wenn man wertschätzend eine Anfrage stellt, bekommt man meistens auch eine Antwort und eine Möglichkeit, miteinander zu sprechen.
Und genau das haben wir, wie ich finde, sehr sinnstiftend getan, lieber Matthias. Ganz herzlichen Dank, dass du da warst.
Vielen Dank für die Möglichkeit.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr ab jetzt auch eine Mail schreiben an dieschulebrennt, alles klein und zusammen, @auf-die-ohren.com. Die Schule brennt ist eine Produktion von Auf die Ohren, exklusiv für den SWR. Redaktionelle Leitung und Schnitt Katharina Kern. Audiodesign und Postproduktion Milan Fei.
Stell dir vor, 85 Menschen sind verschwunden und keiner weiß, was mit ihnen passiert ist.
Jeden Tag verschwinden Menschen auf ihrer Flucht nach Europa. Spurlos. Mütter und Väter, Geschwister, Onkel und Tanten machen sich auf die verzweifelte Suche. Dabei stoßen sie auf kriminelle Netzwerke und die Folgen der EU-Grenzpolitik.
Ich werde meinen Neffen weitersuchen, egal wo und egal wie lange es dauert.
Wo bist du? Verschollen auf der Flucht. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.